Psalm 4. Könnt ihr in eurer Bibel nachlesen?
Herr, erhöre, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit, der du mich tröstest in Angst, erhöre mein Gebet. Ihr Herren, wie lange soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Eitle so lieb und die Lüge so gern? Herr, erhöre mein Gebet. Der Herr kennt seine Heiligen und er hört, wenn sie ihn rufen. Opfert Gerechtigkeit und hofft auf den Herrn. Wie lange wollt ihr Gutes sehen lassen? Wie habt ihr das Eitle so lieb und die Lüge so gern? Erkennet doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Wenn ihr zürnt, redet mit eurem Herzen auf eurem Lager und seid stille. Denn der Herr erkennt seine Heiligen. Du erfreust mein Herz, wenn jene auch viel Wein und Korn haben. Ich liege auf meinem Lager und sei stille. Herr, du hilfst mir, wenn ich schlafe. Du bewahrst mein. Ich danke dir, o Gott.
Aber Gott segne dich. Halleluja. Danke, Jesus. Herr, öffne mir die Augen. Lass mich Jesus sehen. Herr, ich danke dir. Auch für diesen Psalm. Herr, sein Gebet, womit wir dich loben und preisen. Heute will ich über den Schatten des lieben Bruder Petrus predigen. Ich predige nicht über den Papst, sondern über Petrus. Und dieser Schatten von Petrus ist eine ganz interessante Geschichte. Apostelgeschichte 5, Vers 15. Da haben wir die Story. Da haben die Leute die Kranke rausgebracht auf die Straße. Und wenn der Schatten des Petrus vorbeiging, dass die Kranken geheilt werden. Ich muss euch vielleicht vorne wegschicken. Wir müssen nach dem Orient gehen, um die Welt zu verstehen. In Indien zum Beispiel spielt sich alles auf der Straße. Die Zahnarzt arbeitet auf der Straße, Friseur arbeitet auf der Straße, Schuhputzer arbeitet auf der Straße. Dort spielt sich alles auf der Straße. Also im Orient schläft man sogar auf der Straße. Und verrichtet man sein Geschäft sogar auf der Straße. Man macht alles auf der Straße. So, das ist Orient. So, und deshalb, wir müssen also die Situation verstehen. Die Situation ist typisch orientalisch. Es ist keine deutsche, keine europäische, keine westliche und keine amerikanische Situation. Also es ist eine orientalische Situation. Und sie brachten die Kranken auf die Straße. Apostelgeschichte 5, Vers 15. Selbst die Kranken trug man auf die Straße hinaus, damit Petrus vorbeikam und wenigstens sein Schatten auf einen von ihnen fiele. Soweit diese Geschichte. Vater, du möchtest dein Wort segnen heute und dein Wort nicht leer zurückkommen lassen. Und lass, dass der Schatten des Petrus heute Morgen auf uns fällt. Dass wenn heute Morgen dein Geist in unserer Mitte wirkt, dass wir gesegnet werden, dass wir von Gott berührt werden. Herr, wir brauchen dieses vollmächtige, starke Wirken Gottes in unseren Tagen. Die Welt lechzt nach Evangelium, die Welt lechzt nach Heilung, die Welt lechzt nach Befreiung, die Welt lechzt nach Sieg und Triumph und Glück und Reichtum und Wohlbefinden, Herr. Und das kann nur von dir kommen, wenn dein Schatten auf uns fällt. Dein Wort sagt, wohl dem, der unter dem Schatten des Höchsten ist. Herr, und wir möchten heute Morgen in deinem Schatten uns ganz bewusst stellen. Segne diese Morgenstunde. Amen. In Erweckungszeiten, und wir wollen das haben, in Erweckungszeiten geschehen ungewöhnliche, merkwürdige Dinge. Und nicht nur, dass von Gott diese Dinge geschehen, sondern auch von den Leuten selbst. Da, wo der Heilige Geist weht, gibt Zeichen und Wunder. Und Zeichen und Wunder sind dann normal. Da gibt es Offenbarungen, da gibt es Gesichter, das sind Visionen. All das ist normal, wenn der Geist Gottes wirkt. Wenn Menschen eine große Liebe zu Gott haben, wenn Menschen Gott berühren, wenn Menschen in die Gegenwart Gottes hineinkommen, geschehen ungewöhnliche Dinge. Da wird dynamisch gepredigt, da gibt es Bekehrungen, da gibt es normales Gemeindeleben, sie sind ein Herz und eine Seele, da wird gar nicht groß gerechnet, da bringen sie alles in die Gemeinde, so legen sogar zu den Füßen der Apostel, da gibt es keinen Mangel, wenn Gott segnet, wenn die Gegenwart Gottes da ist, da ist Wohlstand. Halleluja, da stehen alle Dinge wohl. Da ist Reinheit, da ist Pünktlichkeit, da ist Genauigkeit, Da ist Friede, da ist Freude, da ist die Gegenwart Gottes, wenn Gott wirkt, wenn Gott, der Schatten Gottes fällt, da halten die Leute zusammen. Da geht nicht jeder in jede Richtung und zieht da und dort hinein. Sie freuen sich, dass sie wieder zusammen sind und sie sind gerne in einer Versammlung, wo der Geist Gottes wirkt. Sogar auf der Straße. Sie können es nicht lassen, dass sie sogar auf die Straße die Kranke bringen und einfach, dass wenigstens der Schatten des Petrus an ihnen vorüberginge. Wo Erweckung ist, da passiert sogar auch dann, dass Sünde aufgeräumt wird. Ich denke nur Weißt du, wir lesen diese Geschichte und ich habe extra den Höhepunkt, die Überschrift genommen. Ich habe gerne die Spitze des Eisbergs genommen heute Morgen. Und sie legten die Kranke auf der Straße. Stell dir mal vor, auf dem Leopoldplatz werden die Kranke hingelegt. Und Pastor Matthäus geht vorbei und der Schatten fällt und die Leute stehen auf und werden gesund. Das war damals in Jerusalem so in etwa. Oder irgendein anderer Mann Gottes, eine andere Frau Gottes. Du gehst an den Leuten vorbei, dein Schatten heilt die Kranke. Aber Geschwister, da gibt es ein Vorspiel, da gibt es einen Vorspann, da gibt es eine Geschichte. Zuerst wurde ganz schön aufgeräumt, zuerst wurde ganz schön aufgearbeitet, haben sich die Menschen ganz schön sich auf Gott eingestellt. Da sind Dinge passiert, also ich denke nur an Ananias und Sapphira, stell mal sowas vor, wenn der Geist Gottes so mächtig wirken würde wie damals in der Urgemeinde, bei Ananias und Sapphira, ich glaube, dass die Gemeinde sich um ein Drittel reduzieren würde. Oder zwei Drittel. Oder vielleicht, da frage ich noch, wenn der Heilige Geist so wirkt wie damals in der Urgemeinde, wer bleibt da noch übrig? Wer kann da noch selig werden? Und wir lesen ja weiter die Apostelgeschichte 2, wo wir gestern gemacht haben über die apostolische Zeit. Da niemand traute sich zur Gemeinde. Also ich hätte auch Schiss und Angst und Furcht, sich so eine Gemeinde zu halten, wo die Heiligkeit Gottes so gewaltig ist, wenn du unrein lebst, dass du in Unmacht fällst oder dass man dich tot rausträgt oder dass du einen Herzinfarkt bekommst. Ich würde mich auch fürchten, also zu diesen Leuten, zu diesen Heiligen, zu diesen Superfrommen, nein, da möchte ich nicht hin. Das ist zu gefährlich, lebensgefährlich sogar. Das war in der Urgemeinde, Ananias und Sapphira. Und eine große Furcht kam auf die Gemeinde. So, wo Erweckung ist, geschehen ungewöhnliche Dinge. Menschen begegnen dem lebendigen Gott. Menschen haben leibhaftig mit Gott zu tun. Das ist also lebendige Gemeinde, das ist Erweckung. Ich sehe mich nach sowas. Ich sage, oh Gott, ich möchte so etwas erleben. Ich möchte sehen, wo deine Heiligkeit und Herrlichkeit so groß ist. Also gestern hatten wir über diese apostolische Zeit, kannst die Kassette abhören. Ab nächster Woche brauchst du es nicht mehr, die Kassette. Da kannst du eine CD bestellen, da ist alles drauf. Mit einem Schlag kannst du raussuchen, welche Predigt du nimmst. Aber bitte, ich habe eine Bitte. Komm dennoch in Gottesdienst, auch wenn ihr das ganze Wochenende auf CD bekommt. Kommt in Gottesdienst. Mir hat jemand gesagt, also jetzt wollen wir die Predigt im Internet haben. Also ich höre die Predigten im Internet. Weißt du, das nützt mir wenig. Das nützt mir wenig, wenn du die Predigten im Internet hörst. Das kannst du mal zwischendurch machen, wenn es mal nicht geht. Aber komm doch noch in den Gottesdienst. Also, das brauchen wir. Verlasst nicht eure Versammlungen, wie manche mit dem Internet das machen. Nein, Gott weiß es. Gott weiß es, wann du kannst und wann du nicht kannst. Gott versteht dich. Gott hat Mitgefühl mit dir. So. Aber sie blieben beständig im Abendmahl, im Brotbrechen, also in der Gemeinschaft, im Gebet, im Dienen und dergleichen und im Wort. Voraussetzung, das ist mir gestern Abend so groß geworden, Voraussetzung für diese apostolische Zeit, für die apostolischen Zeichen und Wunder, ist diese apostolische Hingabe. Die haben alles Gott hingegeben, wir haben alles verlassen, sagen die Apostel. Und deshalb brannte so ein gewaltiges Feuer in ihrem Leben hinein. Nur deshalb konnte Gott auch so übernatürlich in ihrem Leben wirken. Nur deshalb konnte sowas Übernatürliches auch passieren. Der Schatten des Petrus. Die apostolische Zeit ist da, wo der Geist Gottes wirkt. Weißt du, der Schatten, was ist der Schatten? Lass mich, bevor wir überhaupt über den Schatten uns ein bisschen Gedanken machen, der Schatten ist das innere Wesen eines Menschen. Niemand kann über seinen Schatten springen, kennen wir diesen Sprichwort im Deutschen? Über seinen Schatten springen, über das innere Wesen, über meine Art, über meine Natur, über meine Persönlichkeit, über meinen Charakter. Das ist der Schatten. Die Persönlichkeit des Petrus ging vorbei. Das innere Wesen des Petrus ging vorbei und Kranke wurden geheilt. Das innere Wesen, nicht der Körper heilte und nicht die Hand heilte, sondern das innere Wesen, die innere Art des Petrus heilte die Kranken. Also niemand kann über seinen Schatten springen. Dein Schatten, das ist deine Persönlichkeit, dein inneres Wesen. Das, was du wirklich bist, dein Ich. So, die apostolische Zeit, und die war eine fantastische Zeit. Da sind sie zuerst ein Herz und eine Seele geworden. Gott kann nur wirken, und das sage ich und betone ich auch hier, Nazareth-Kirchstraße 51, Gott kann unter uns nur wirken, wenn wir ein Herz und eine Seele sind. Wenn Gott uns zusammengeschweißt hat, wenn Gott uns zusammengebracht hat, wenn Gott uns zusammen vereint hat, und zwar auf übernatürliche Art und Weise, der Segen Gottes fließt, wenn eine übernatürliche Art und Weise der Einheit ist, nicht organisatorische Einheit. So, dass ich sage hier von oben, bitte nehmt euch an die Hände, habt euch brüderlich lieb oder gibt euch einen Kuss oder sonst was. Nein, es muss vom Geist Gottes gewirkt sein, dass du ein inneres Bedürfnis hast, ich möchte meinen Bruder lieben. Das ist mein Bruder, ich kann meine Freunde raussuchen, aber meine Brüder und Schwestern kann ich nicht raussuchen. Die muss ich so nehmen, wie sie kommen. So, und das ist vom Geist Gottes, dieses Angenommensein. Ich bin angenommen und nehmt euch einander an, wie Christus und Gott euch angenommen hat. Dieses Angenommensein, das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Da braucht man 10 Tage dazu. Eine Bibelwoche. 10 Tage, wo wir 10 Tage nichts anderes machen, als Mund halten und stille sind, Sünde bekennen. Tut mir leid. Und so weiter. Das haben sie 10 Tage lang gemacht. Und dann, als der Tag der Pfingsten erfüllt war, kam der Heilige Geist, kam der Durchbruch. Der Durchbruch wird kommen, wenn Einheit da ist. Wir brauchen nicht um Erweckung beten. Erweckung wird gemacht. Und zwar ganz einfach, indem jeder Abstriche bei sich selber macht. Indem jeder Stück von sich weggibt, loslässt, sich nicht mehr wichtig nimmt, nur noch Gott wichtig nimmt, nur noch den Herrn ernst nimmt und so weiter, sich selbst vergisst. Die apostolische Zeit, da gab es keine Generationsprobleme, da gab es keine großen Unterschiede, jung und alt, arm und reich, keine Sozialunterschiede, die waren alle ein Herz und eine Seele. Die sind alle gleich arm und gleich reich gewesen. So, die hatten die eine Lehre, die hatten einen Glauben, eine Taufe, einen Herrn, einen Geist, sie hatten alles nur in eins gehabt. Apostolischer Zustand wird gemacht, wird zuerst mal hergestellt. Durch Jesus Christus selbst. Weißt du, indem der Herr manchmal nimmt und die Köpfe zusammenstößt. So fing die apostolische Zeit an. Wer ist der Größte? Wer kann besser beten? Wer kann besser singen? Wer kann besser predigen? Wer kann besser einladen? Wer hat die meisten Leute zum Heiland gebracht? Wer kann besser mit dem Pinsel arbeiten? Wer kann besser sonst was, Teufel austreiben und dergleichen. Und was da sagt der Herr, das ist gar nicht das Wichtigste. Teufel austreiben oder Kranke heilen oder sonst was, das ist gar nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass dein Name im Buch des Lebens steht. Darauf kommt's an. Dass du zur Familie Gottes gehörst. Dass du im Stammbuch Jesu, im Stammbaum Jesu integriert und aufgenommen bist. Apostolische Zeit ist dort, wo apostolischer Zustand ist, wo die Gläubigen sich einander herzlich lieb haben. Herzlich lieb haben. Und weißt du, was herzlich lieb ist? Herzlich lieb haben ist mit dem Herzen liebe, nicht mit dem Kopf. Wenn du mit dem Kopf liebst, dann sagst du, naja, weißt du, wenn ich den liebe, dann springt mir das und das rein. Die laden mich zum Mittagessen ein. Oder die nehmen mich mit dem Auto mit. Das ist mit dem Kopf lieben. Aber mit dem Herzen lieben ist, man gibt. Man fragt nicht. Man rechnet nicht. Apostolischer Zustand ist dort, wo einer den anderen trägt, erträgt und verträgt. Wo einer den anderen versteht, wo einer auf den anderen Rücksicht nimmt, auf seine Schwächen, nicht auf seine Stärken. Weißt du, auf die Stärken brauchst du nicht Rücksicht nehmen, sondern auf die Schwachen. Traget die Schwachen. Das ist apostolischer Zustand. Die Schwachen tragen. Den anderen ehren. Da kommt dieser apostolische Geist zum Durchbruch. Wo einer dem anderen dient und wo einer dem anderen vertraut. Da passieren apostolische Wunder. Da brauchst du keinen Hokuspokus. Da brauchst du keinen, weißt du, wir denken immer, wir brauchen sensationelle Handlungen. Zuerst einmal dieses ganz Natürliche. Wenn das Natürliche angefangen hat, kommt das Übernatürliche. Apostolische Wunder. Aus wenig wird viel gemacht. Wir strecken das Essen. Aus 5 Broten werden Tausende gesättigt. Aus klein wird groß gemacht und aus groß klein. Das ist apostolischer Zustand. So arbeiten der Apostel. Der Größte sei euer aller Diener. Sie hatten alles gemeinsam. Sie haben von Jesus gelernt. Weißt du, bevor du den Schatten des Petrus erlebst, musst du zuerst in der Schule beim Heiland gewesen sein. Das Interessante war, als der Hohe Rat die Apostel verhörte und auspeitschte nach der Heilung damit des Lahmen, dann haben sie eines gesagt, wir können gegen diese Kerle nichts vorbringen. Wir können nichts sagen, also die haben nichts falsch gemacht. Das Einzige, was wir als Anklagepunkt gegen sie vorbringen können, sie waren mit Jesus. Hier in Heiligensee ist ein schöner Friedhof. Also als ich dort vorbeiging und meine Beerdigung hatte, vorbeiging der schwarze Stein und da steht, auch dieser ist mit ihm gewesen. Zuerst habe ich gedacht, was soll das? Auch dieser ist mit ihm. Und dann die Bibelstelle. Auch dieser ist mit ihm gewesen. Weißt du, und das ist, worauf es ankommt für ein apostolisches Leben. Auch dieser ist mit ihm gewesen. Bist du mit Jesus gewesen? 3 Jahre lang zusammen in der Lehre. 3 Jahre lang bei ihm in der Schule. 3 Jahre zu seinen Füßen gesessen, auf ihn gehört. Nicht, was wir für Jesus getan haben, sondern saßen wir zu seinen Füßen, wie Maria und ich wie die Martha. Es gibt so viele Martha-Christen. Aber was der Heiland sucht, sind Maria-Christen. Der Schatten des Petrus hatte nur Wirkung, erst nachdem die Gesinnung, der Geist, der Charakter Jesu auf die Apostel gefallen ist. Bevor unser Schatten auf irgendjemand fällt, muss der Schatten Gottes auf uns gefallen sein. Okay? Habe ich deutlich gesagt? Klar? Bevor wir von Gott ergriffen, bevor andere durch uns von Gott ergriffen werden, müssen wir selbst von Gott ergriffen sein. Bevor wir verlangen können, mach das, müssen wir selbst getan haben. Bevor wir andere einladen und sagen, komm, geh mit mir in das Land, wo Milch und Honig fließt, oder in die Nazareth-Kirchstraße 51 oder sonst noch wo, bevor wir jemanden einladen, müssen wir selbst regelmäßig kommen. Ich habe schon erlebt, da kommen Leute und sagen, ja, ist der und der da? Nein, ich sage, nee, der kommt ab und zu mal. Ja, aber der hat mich eingeladen. Das kommen die eingeladenen Leute und du bist gar nicht da. Warum ladest du denn Leute ein? Lad lieber gar nicht ein. Oder bring sie mit, wenn du selber kommst. Und es nützt nichts, wenn du im Geist da bist. Du musst doch im Fleisch da sein. Sind wir bereit, für die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben den Preis dafür zu bezahlen? Gestern war mir die Botschaft so groß geworden. Pfingsten hat seinen Preis. Pfingsten, der Heilige Geist, die Vollmacht, die Autorität hat seinen Preis. Es kostet was. Es gibt nicht umsonst. Und was ist dieser Preis? Was kostet, dass der Schatten, unser Schatten, dein Schatten, Schatten der Gemeinde, der Schatten Gottes auf die Menschen fällt? Was kostet das? Und was ist das erste Angeld oder die erste Rate oder der erste Cent? Ich fasse es in einem Wort zusammen, Liebe. Apostolische Kraft wird wirksam, wenn Liebe wirksam ist. Liebe ist die Kraft, die die Welt verändert. Das ist der Schatten. Ohne Liebe ist alles für die Katz. Das ganze Gebet, das ganze Singen, das ganze Predigen, das ganze Gottesdienstlaufen, alles für die Katz. Brauchst gar nicht machen, spar dir diesen Ärger. Ohne Liebe, die Liebe, 1. Korinther 13, wenn das nicht funktioniert, dann nützt unser ganzes soziales Engagement nicht. Wenn die Liebe nicht da ist, nützt unser Weissagen nicht, unser Krankenheilen nicht, unser Prophezeien nicht, unsere Salbung nicht, ist alles nichts. Liebe, 1. Korinther 13, wenn das der Fall ist, dann kann Gottes Kraft, kann der Schatten fallen auf die Menschen. Liebe bringt oder führt die Menschen zu Jesus. Und was ist Liebe? Ich könnte jetzt eine Predigt über Liebe halten, aber das ist nicht mein Thema heute Morgen. Mein Thema ist die apostolische Zeit, der Schatten des Petrus. Die Liebe kann warten, bis die Reife da ist. Das kann die Liebe. Die Liebe kann warten. Liebe hört auf den Rat anderer Menschen, gläubiger Menschen insbesondere. Liebe schaltet die Vernunft nicht aus. Manche Leute denken, verliebt sein ist, Liebe macht blind. Das ist wahr. Nur dumme Leute werden blind gemacht. Kluge werden sehend, blicken durch. Liebe schützt andere vors Gerede, vors Gefasle. Liebe fordert nicht, Liebe schenkt. Das ist Liebe. Also, und das ist dieser Schatten, der von uns ausgehen soll, dieses persönliche Wesen. Wir müssen so ein liebliches Wesen haben. Stell dir mal vor, wer hält sich gerne bei Kaktus auf? Und so viele Menschen, ja, sie sind richtige Kakteen, stachelig. Und ich habe probiert mal mit, jemand hat mir gesagt, du kannst mit Kakteen reden. Kakteen, die haben eine Seele. Und kannst probieren, wenn du willst. Geh nach Hause und nimm deinen Kaktus, den stachlichsten, den du hast, und sag, du lieber Kaktus. Sag ihm nur, du lieber Kaktus, da wird er schön, oh, der wird aufgehen. Das kann sogar passieren, dass er aufblüht. Aber sag deinem Kaktus, du elender, stachliger Kaktus, und du wirst sehen, der wird rot anlaufen. Und seine Stachel stehen ganz so. Weißt du, und so viele Gotteskinder, wenn da was schief läuft, da fahren sie sogar noch Stacheln aus, die sie noch gar nicht haben. Plötzlich kommt alles zum Vorschein. Die Liebe ist es. Was ist die treibende Kraft? Wir sagen ja Freude vielleicht auf der einen Seite, aber die treibende Kraft sollte bei uns als Christen Liebe sein. Die treibende Kraft Liebe. Die Apostel, und jetzt darf ich das über die Apostel sagen, die waren krank vor Liebe. Kann ich das so sagen? Die waren von der Liebe angesteckt, von der Liebe Gottes. Die Bibel sagt, die Liebe Gottes drängt uns also. Drängt dich die Liebe Gottes? Ist die Liebe Gottes dieser treibende Faktor in deinem Leben? Alten Menschen, kranken Menschen, schwachen Menschen, armen Menschen zu dienen. Die Liebe Christi drängt uns. Die waren krank vor Liebe. Die Gemeinde muss eine Krankheit haben und um diese Krankheit bete ich heute Morgen. Herr, mach uns krank vor Liebe und von Liebe. Dass wir so krank sind, dass wir nur noch lieben und uns nur noch lieben können und uns nur noch lieben wollen und uns um nichts anderes geht als um die Liebe. Krank vor Liebe waren die Apostel. Woher weiß ich, dass die krank vor Liebe waren? Kein Problem für mich. Denn es heißt, die Apostel, weißt du, wir lesen diese apostolische Zeit, sie waren einmütig im Brotbrechen, im Gebet und Abendmahl. Aber das macht sie noch nicht krank vor Liebe. Weißt du, der ganze religiöse Kult und Zeremonien und Praktiken machen uns noch nicht krank vor Liebe. Und da heißt es, und sie waren täglich in der Halle Salomos. Sie waren täglich in der Halle Salomos im Tempel versammelt. Halle Salomos. Und da finde ich im Hohen Lied, Kapitel 2, Vers 5, da heißt es, ich bin krank vor Liebe. Wenn du in der Halle Salomos kommst, bist du krank vor Liebe. Und da waren sie täglich beieinander. Sie waren täglich, und alles andere kannst vergessen, sie waren täglich in der Halle Salomos. Und im Hohen Lied Salomos heißt es, ich bin krank vor Liebe. Das ist der Einstieg. Liebe ist das Geheimnis Gottes. Das neue Gesetz, das Jesus seinen Jüngern gibt. Und Liebe ist das, was der Heilige Geist wirkt. Weißt du, die Ausgießung des Heiligen Geistes, weißt du, es mag recht und schön und brav sein und lieb sein, wenn jemand in Zungen reden kann, aber was nützt mir Zungenreden ohne Liebe? Was nützt mir das alles? Die Bibel sagt, der Heilige Geist ist ausgegossen in unseren Herzen. Und an anderer Stelle sagt er, und die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist. In unseren Herzen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unserem Herzen. Was die Ausgießung des Heiligen Geistes ist, ein Nebeneffekt des Heiligen Geistes oder der Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist, dass wir Liebe haben. Und das ist dieser Schatten. Stell dir mal vor, du gehst irgendwo hin und du hast die Menschen lieb. Du hast die Verlorenen lieb. Du hast die auf der Gosse lieb. Du hast den Sünder, den Verbrecher lieb. Und du legst diesem Verbrecher die Hand auf und sagst, guck mal, ich kann dir nicht viel geben, ich bin selber arm, aber ich hab dich lieb. Liebe ist das, was die Menschen in dieser Gesellschaft brauchen. So viele, und das ist eine Sache, das ist eine Waffe, die wir haben. Und diese Waffe sollten wir effektiv einsetzen. Die Waffe der Liebe, die Macht der Liebe, die Kraft der Liebe. So viele Kinder wachsen auf ohne Eltern oder nur mit einem Elternteil. So viele Partner sind einsam, sind geschieden oder wie auch immer verstoßen. So viele Menschen sind abgeschrieben. Und was die Menschen heute brauchen, ist Liebe. Das ist dieser Schatten, der rüberkommen sollte. Aus der Halle Salomos, krank vor Liebe, zu den Menschen rübergebracht werden. Und man wird, Menschen müssen herausgeliebt werden aus der Hölle. Menschen kommen auf natürliche Art und Weise nicht aus dieser Hölle raus, außer sie werden herausgeliebt. Mit Seilen der Liebe hast du mich gezogen, heißt es mal von Gott. Aber wir sollten auch die Menschen nicht mit einem Knüppel aus der Hölle raustreiben, sondern mit Seilen der Liebe sie aus der Hölle rauslocken. Mit Seilen der Liebe. Ohne den Heiligen Geist läuft nichts. Ob einer den Heiligen Geist hat oder nicht hat. Geschwister, ob einer den Heiligen Geist hat oder nicht hat, merke ich nicht am Zungenreden, sondern ich merke, ob er Liebe hat oder keine Liebe hat. Und das merkst du ganz schnell, wes Geisteskind man ist. Ob einer Liebe hat oder nicht. Liebe erfährt man nicht durch Worte, sondern durch Taten. Im Volksmund heißt es, Liebe geht durch den Magen. So, Liebe erfährt man durch Taten, durch den Magen. Liebe kommt aus dem Herzen. Liebe ist eine Reflexion dessen, was in uns drin steckt. Also geht in den Magen, kommt auch aus dem Magen wieder raus, aus dem Herzen. Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes Gottes. Und solange wir nicht diese Bedingung der Liebe erfüllt, ein neues Gebot gebe ich euch, liebt euch einander, Füße waschen. Das wäre eine ganz fantastische Sache jetzt, während des Gottesdienstes, während ich predige, dass jemand sich eine Schüssel nimmt und anfängt, allen den Füßen zu waschen. Das würde so Erfrischung geben. Das würde Füße waschen. Wann hast du zum letzten Mal deinem Bruder, deiner Schwester die Füße gewaschen? Kopf waschen. Das kann der Teufel. Das macht der Spezialist. Massiert sogar noch deine Haut, deine Kopfhaut. Aber Füße waschen ist ein Geschenk des Himmels. Füße waschen, sich hinknien und sagen, Herr, segne diese Füße, erfrisch diese Füße. Guck mal, wie weit diese Füße schon gelaufen sind, was die schon alles hinter sich haben. Segne diese Füße. Wenn du nach Hause kommst, vielleicht deinem ungläubigen Partner oder Partnerin, wasch ihm die Füße. Deiner Oma, wasch mal die Füße. Oder Opa, wer es auch immer ist. Solange es keine Liebe gibt, brauchen wir Geschwister nicht um Erweckung zu beten. Vergiss es, ist alles Schmarrn. Alles Quatsch, alles Zeitverschwendung. Wenn wir keine Liebe haben, wir sollten zuerst einmal, und das ist diese 10 Tage, um Liebe zu bitten. Wenn wir keine Liebe haben, brauchen wir auch keine Evangelisation veranstalten, das ist rausgeschmissenes Geld. Ohne Liebe, die Leute, so wie sie kommen, so gehen sie auch wieder. Ohne Liebe brauchen wir keine soziale Aktionen, die ganze Fütterung und Abspeisung und so weiter, das ist alles nur für einen Augenblick, vergänglich. 1. Korinther 13, nimm und studiere das als Hausaufgabe. Ohne Liebe brauchen wir auch nicht in die Gegenwart Gottes gehen und sagen, Halleluja, 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 Halleluja. Weil es ist alles nur tönendes Erz, nur Geplärr, ohne dass die Musik des Himmels rüberkommt. Die ersten Christen hatten Liebe. Und die Liebe war so groß, und muss vorstellen, die Liebe war so groß, obwohl es Orient war. Ich verstehe das Orient, ich bitte, wir müssen auch nicht irgendwie was falsch verstehen. Aber die Liebe war so groß, und die Liebe muss so groß in uns drinstecken, die Liebe Gottes, dass wir die Kranken auf die Straße tragen. Kennst du die Geschichte von dem Freund, von dem Kranken, der 4 Freunde hatte? Und die haben den genommen und ihn zu Jesus gebracht, und da kamen sie, die Massen waren da, da waren alle die Gottesanbeter, die Gläubigen, die wollten was von Jesus hören, die Interessierten, die Neugierigen, die Frommen und Frömmler und Scheinheilige, die waren alle da und haben dem Heiland den Weg versperrt, dem Kranken den Weg versperrt. Die standen da. Es gab keinen einzigen Weg, um den Kranken zu Jesus zu bringen. Da mussten die doch aufs Dach steigen, Dach abdecken und dann den Kranken zu den Füßen Jesu runterlassen. Aber wohl, guck mal, was ist das für eine Gnade, wenn jemand 4 Freunde hat, die sagen, guck mal, also ich glaub für dich. Du kannst nicht laufen, aber ich lauf für dich. Du kannst nicht zu Jesus kommen, aber ich werde einen Weg finden, wie du zu Jesus kommst. Und Liebe macht erfinderisch. Liebe deckt das Dach ab. Die Liebe. Und ohne Liebe brauchen wir nicht evangelisieren. Wir werden niemand erreichen. Wir können noch so viele Seminare haben. Weißt du, wir werden hart werden, wir werden brutal werden, wir werden rechthaberisch werden, wir werden frech werden, wir werden im Streit kriegen, eine Ohrfeige sogar noch, womöglich noch einstecken. Und das verdient man sogar noch, die Ohrfeige mit Recht, weil wir nicht Liebe haben. Aber wenn du mit Liebe das erzählst, weißt du, schmunzelst. Oh. Und die lachen alle. Aber wenn du kommst mit so einem tierischen Ernst, weißt du, wir müssen Heiligkeit mit Liebe. Was nützt Heiligkeit ohne Liebe? Gerechtigkeit ohne Liebe. Weißt du, so viele sind heilig. Die stehen stramm vor Gott. Aber sie haben keine Liebe. Die Pharisäer, ich habe was Furchtbares in der Grabeskirche in Jerusalem erlebt. Da ist doch ein Weiblein, ich sag Weiblein, eine alte Oma, runzlig. Ich weiß, ich glaube, sie hat sogar wahrscheinlich ihr ganzes Vermögen gebraucht, um hier in die Grabeskirche zu kommen, da wo der Heiland gestorben ist oder lag und so weiter, dass sie dorthin geht. Und die kriecht auf alle 4, die Weiblein zittert. Und dann kommt so ein Priester, orthodoxer Priester, Wächter der Kirche und gibt dem Weible so einen Klaps auf den Hintern, dass sie nach vorne fällt und liegt lingelang dann vorne. Also, und ich war gerade daneben und sag, Frau, was ist? Oh, sagt der Priester, hat mich geschlagen. Und in der Grabeskirche, verstehst du, die wollte Andacht, die Frau ging etwas langsamer. Weißt du, mit 80 Jahren geht's nicht mehr so schnell. Und dann, zack, haut die Frau, liegt da lang auf dem Boden. Das ist Religion, Wächter der Religion. Weißt du, die ganze Gerechtigkeit und Frömmigkeit und Religion ohne Liebe ist tot im Topf. Das haben wir. Nur Geld, Kapital, Macht, Autorität, Ordnung, System, Prinzipien, Grundsätze ohne Liebe. Alles ist wunderbar, aber mit Liebe schmeckt's gut. Lieber ein, wie heißt es, als gemästeter Ochse? Kennt ihr diesen Spruch von dem gemästeten Ochsen? Lieber Kraut mit Liebe als ein gemästeter Ochse. Lieber hast du Bratkartoffeln als ein Spanferkel. Okay. Lasst uns die Erfüllung des Gesetzes. Und sie trugen die Kranken auf die Straße. Das war Heilungsgottesdienst. Die trugen aus Liebe. Und weißt du, Kranke werden geheilt, wenn sie Liebe bekommen. Die beste Medizin, und das ist das Einzige, was den Menschen wirklich heilt, ist Liebe. Ich sage euch eines, in der Medizin ist nichts drin. Da ist nur irgendeine Mischung von Informationen, bisschen von dem mehr, bisschen mehr von dem mehr und bisschen weniger von dem und so weiter. Das ist nichts anderes. Aber Liebe ist es. Liebe heilt alle Wunden. Liebe heilt alle Krankheiten. Liebe heilt alle Verletzungen. Liebe ist es, was unsere Gesellschaft braucht. Unsere Gesellschaft ist eine lieblose Gesellschaft, ohne Liebe. Und auf der Straße passieren die Wunder. Die trugen die Kranken auf die Straße. Gottes Wirken. Und jetzt komme ich zu einem Punkt vom Schatten des Petrus. Ich bin noch nicht fertig. Erst am Schluss bin ich beim Schatten des Petrus. Und sage euch die Wahrheit und lasse die Katze aus dem Sack. Wirken Gottes muss auf die Straße hinausgetragen werden. Weißt du, Gottes Wirken, Gottes Herrlichkeit hat nichts zu suchen in irgendwo im Versteck, in einer Kammer, in einer Rumpelkammer irgendwo oder im Keller oder auf der Bühne. Gottes Wirken muss auf die Straße unter die Menschen kommen. Amen. Weißt du, was das heißt? Gottes Wirken muss öffentlich werden. Das, was in mir drin ist, mein Schatten, meine Persönlichkeit, mein Wesen, muss draußen sichtbar werden. Nicht im Tempel, in der Halle Salomos. Krank vor Liebe. Glaube muss auf die Straße getragen werden. Liebe muss auf die Straße getragen werden. Langmut, Geduld, Freundlichkeit. All diese Früchte des Geistes auf die Straße. Dort ist der Markt. Dort wird sie verkauft. Auf der Straße. Wir müssen also Orient verstehen. Dort spielt sich alles auf der Straße ab. Wir waren in Indien, ich glaube in Kalkutta war das. Da kommen wir hin, da liegt einer auf dem Bett und schläft, mitten auf der Straße. Und dann hat der gute Mann erzählt, er kann nicht das Bett. Wenn er das Bett wegnimmt, kommt ein anderer und legt sich dorthin. Und so, und seinen Platz muss er behaupten. Und es ist permanent in ganz Indien, wo man überall hinkommt. Sogar die Wäsche, Schwestern, die haben keinen Wäschetrockner. Lothar, diese Bilder, die muss man zeigen. Du, die ganze, sogar die Hotelwäsche, die wird auf der Straße getrocknet. Gewaschen und auf der Straße getrocknet. Dort spielt sich alles auf der Straße. Und genau das ist, was Gott von dir und mir möchte, dass wir wieder in Orient sind. Aufgehende Sonne. Wir haben gestern das Lied gesungen, die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Wir müssen wieder unseren Glauben, sogar unsere Wäsche auf die Straße tragen. Bildlich verstehen. Wir verstehen uns bildlich. Ich möchte, dass du es plastisch, dass du es verstehst. Alles, was wir sind und was wir haben und so weiter, draußen. Die Leute sollen sehen, wes Geistes Kinder wir sind. Wes das Herz voll ist. Durchsichtig werden, transparent. Christsein ist eine transparente Sache. Alles, was auf der Straße passiert, ist nicht mehr Privatsache. Steht allen zu. Gott will nicht, dass alles sich im Kämmerlein abspielt. Weißt du, die Humanisten, die Freimaurer, die haben es fertiggebracht, dass sie gesagt haben, Religion ist Privatsache. Mein Glaube ist keine Privatsache. Mein Glaube ist ein öffentlicher Glaube, gehört, das sage ich allen, was ich glaube. Paulus sagt, ich glaube, darum rede ich auch. Also es ist keine Privatsache. Und in dem Augenblick, wo du glaubst, es ist ein Politikum. Wenn du dich taufen lässt, es ist ein Politikum. Es ist keine Privatsache mehr. Und kannst du zu dem stehen, was du glaubst, was du bist? Ja, beten im Verborgenen, mit dem Vater im Verborgenen reden, das ist okay, das ist in Ordnung. Aber alles andere spielt sich draußen auf der Straße ab. Wird mit den Füßen entschieden. Auf der Straße demonstriert. Für die Apostel war ihr Glaube keine Privatsache mehr. Der Glaube wurde auf die Straße getragen, der Glaube wurde an die Arena getragen, der Glaube wurde ins Kolosseum getragen, der Glaube wurde auf den Marktplatz getragen, sogar unseren Herrn Jesus Christus. Er war nicht im Tempel, er war nur dreimal im Tempel und da war nichts Gescheites drin. Als Jesus im Tempel war, war nichts Gescheites. Er musste sogar aufräumen, rausschmeißen, all diese Händler und so weiter. Also er war nur dreimal im Tempel und hat nichts Gutes im Tempel erlebt. Aber draußen auf dem Marktplatz, draußen irgendwo auf der Straße oder bei der Beerdigung, auf dem Weg zum Friedhof, dort passierten entscheidende Dinge, auf der Straße draußen. Die Leiche wurde, also Jesus hat so manche Beerdigung verhindert. Das sind nur drei Beerdigungen, aber es könnte noch mehr sein. Der Glaube gehört nicht im sakralen Raum. Der Glaube gehört nicht im Kult und Kirche oder sonst was. Es muss verlassen, auf die Straße getragen. Sie haben die Kranken auf die Straße getragen. Stell dir mal sowas vor. Jedermann konnte sehen, dass sie krank sind. Sie haben sich an ihren Kranken nicht geschämt. Weißt du, es gibt fromme Religiöse, diese Wort des Glaubensbewegung, und diese Wort des Glaubensbewegung sagt, du darfst nicht krank sein. Wenn du krank bist, mit dir stimmt was nicht. Das ist eine Sünde in deinem Leben. Oder hast irgendwie, bist Gott ungehorsam gewesen. Kinder Gottes können auch krank sein. Sogar Lazarus, Herr, den du lieb hast, ist krank. Liegt sogar im Sterben. Kannst du sowas vorstellen? Sogar die, die Gott lieben, können krank werden. Glaubt ihr das oder glaubt ihr das nicht? Das ist normal. Ganz normal. Super normal. Übernormal. Die können krank werden. Aber, und die sterben sogar. Und weißt du, was mit denen noch passiert? Die stinken am Schluss noch. Lazarus, er stinkt. Und Herr, warum hast du diesen Bruder nicht auferweckt? Guck mal, und er weint sogar noch. Jesus weint sogar und sagt, der muss ja ihn unheimlich lieb gehabt haben. Und hat sich nicht beeilt. Gott wollte seine Herrlichkeit an Lazarus offenbaren. Und Gott will auch an den Kranken. Gott erlaubt, dass Menschen krank werden, sonst hat er nichts zu tun. Sonst kann er niemand heilen. Du kannst nur geheilt werden, wenn du krank bist. Und sie haben diese Kranken öffentlich auf die Straße gebracht. Könnt ihr euch vorstellen, wenn Billy statt hier bei uns auf dem Leopoldplatz sitzen würde mit seinem Stuhl und sagen, kommt her, Füße länger machen. Und dann könnten sie sehen, diese Kritik und so weiter, was der Glaube würde durchschlagen. Wir ziehen uns immer zurück in unsere Kammer, hinter verschlossenen Türen. Niemand soll sehen, niemand soll hören. Und dann fangen wir an, da uns da hinter Tür zu gucken und zu sehen, was jetzt passiert als nächstes. Weißt du, wir sollten aufhören, hinter einem Versteck Gott zu dienen. Und uns verstecken hinter Kirche und Religion und dem lieben Gott. Wir sollten wieder an die Öffentlichkeit auf dem Leopoldplatz. Wow. Auf dem Breitscheidplatz. Heilungsgottesdienst auf dem Breitscheidplatz. Komm her, streck mal deine Füße. Und dann wird der Fuß verlängert. Aber das ist nur eine Sache. Mir geht's nicht um den Spaß. Mir geht's um die Sache. Weißt du, wenn jemand aufsteht mit und jemand geheilt wird und jemand aufatmet und es geht nicht, dass wir ein Schauspiel machen. Weißt du, Religion hat nichts mit Schauspiel zu tun. Das ist das nächste Extrem. Dass wir Theater machen. Kommt her, ich zeige euch's. Nein, Petrus ging nur vorbei und der Schatten fiel und die Menschen wurden gesund. Wir müssen aufhören, Theater zu spielen. Wir müssen aufhören, Kirche zu spielen. Wir müssen all diese Dinge aufhören. Das ist die Herausforderung. Weißt du, nur jetzt ein Spektakel machen. Der Herr Jesus braucht kein Spektakel. Als er merkte, die wollen ihn zum Brotkönig machen, dann geht er in Urlaub und versteckt sich. Und alle suchen ihn. Wo ist der Brotkönig? Jesus braucht kein Spektakel. Aber diese Auswirkung der Persönlichkeit, dass jemand im Namen des Herrn Menschen dient. Und ich habe schon so oft, wenn ich so manchmal saß, ich setze mich manchmal gern hin und irgendwo und gucke, wenn die Leute vorbeigehen und sagen, guck mal her, dieses Weiblein oder dieser Mann hier. Und so, er hat keine Kraft, bitte gib ihm Kraft. Und ich bin so verblüfft, plötzlich schaut er auf und plötzlich guckt mich an und guckt mich zweimal an und er denkt und so weiter. Weißt du, wir müssen nicht Hände auflegen und sagen, guck mal, Petrus hat das gemacht. Nein, unser Gebet, unser Schatten, wo der Schatten hinfällt, manchmal wissen die Leute gar nicht, wo der Schatten hinfällt. Weißt du, geht einfach nur vorbei und es ist weg, so ein Schatten. Also das ist gar nicht, wir können nur einfach sitzen und ich glaube, Evangelisation im Sitzen. Und Jesus setzte sich hin und er tat seinen Mund auf. Da erzähle ich doch irgendwo, da kommt doch einer, da kann man mit einem verschlossenen Mund auch sprechen. Und er tat seinen Mund auf. Also Jesus hat öfters, ohne zu sprechen, was getan. Er setzte sich hin und schaute die Leute zu und sagte, Herr, segne, guck mal, was ist das interessant? Geh doch mal mit deinen Bekannten, Verwandten oder Freunden, was immer auch ist, mal auf dem Kuhdamm und setz dich da in einen Kaffee, mal an der ersten Reihe so an der Straße und beobachte die Leute. Und du wirst so viel Spaß haben. Und dann fang an, die Leute zu segnen. Hier in der Gemeinde sind sie schon übergesegnet. Die wissen gar nicht, wohin mehr mit dem Segen. Und die können es gar nicht heimtragen. Aber die Leute auf der Straße, fang an, die Menschen. Wir sind dazu zu segnen. Nicht zu fluchen, zu segnen. Und da bekommst du so eine Liebe. So eine Liebe. Und es kann passieren, dass du plötzlich aufstehst von deinem Kaffeetisch oder Teetisch oder Biertisch oder was es auch ist und nachläufst und sagst, kann ich ihnen behilflich sein? Kann ich ihnen dienen? Weißt du, dann wird es plötzlich Aktion, dann wird es lebendig. Nicht mein Thema. Schon irgendwo gelandet. Sind wir schon so weit, dass jedermann unseren Glauben sehen kann? Sind wir schon so weit, dass jedermann unsere Liebe sehen kann, spüren kann? Sind wir schon so weit, dass das, was hier in der Apostelgeschichte passiert, auch bei uns noch passieren kann? Ist das möglich? Ist das glaubhaft? tragen wir Gott auf die Straße. Dort gehört er hin, nicht hier. Hier ist am falschen Platz. Gott gehört auf die Straße. Der Heilige Geist gehört auf die Straße, auf den Marktplatz. Kraft Gottes gehört auf die Straße, nicht hier. Hier ist am falschen Platz. Hier wird's aufgetankt und dann raus. Wenn du hier die Kraft Gottes suchst und hier behalten möchtest und bewahren und beschützen und bewachen möchtest, bist du am falschen Platz. Kraft Gottes gehört auf die Straße. Sind wir schon so weit, dass wir das geistliche Leben auf die Straße verlegen? Wow. Sind wir bereit, dass wir die apostolische Zeit auf die Straße verlegen? Dann hätten wir apostolische Zustände, wenn wir unser Gottesdienst auf die Straße verlegen würden. Ich meine jetzt nicht mit Predigt und nicht mit Gesang und nicht mit Gebet und nicht mit Gloria und was weiß ich, mit Weihrauch und Abendmahl und all diesen Dingen. Obwohl das passiert, du musst vorstellen, Petrus, apostolische Zeit, nein, nicht Petrus, Paulus, auf dem Schiff. 260 Leute sind alle ungläubig. Und die verzagen am Leben. Und die verzweifeln am Leben. Und dann sagt Paulus, wir machen etwas, wir müssen sowieso alle sterben. Jetzt, ich gebe euch Abendmahl, Geschwister. Und er nahm das Brot und brach, mitten drin in den Sturm, und brach das Brot und sagte, Leute, esst jetzt, stärkt euch. Er gab den gottlosen 260 Leuten auf dem Schiff, Apostelgeschichte 28, kannst nachlesen, brach das Brot, gab ihnen das Brot und so weiter, und stärkte und sagt, esst, und dann schmeißt alles über Bord. Das Schiff wird stranden, aber wir werden alle gerettet werden. Abendmahl, und er nahm das Brot. Ich muss mir vorstellen, jetzt kommen natürlich heilige Brüder und Schwestern in Christus, die immer die so Kreuzgang haben und Herrlichkeitsgänge haben und so diese fromme Haltung einnehmen. Dann kommen sie und sagen, ja, das wäre die Perle vor die Säulen werfen. Du, meine Lieben, wenn wir in Hölle sind, wenn wir in so einem Sturm sind, wie diese Leute damals waren, 14 Tage haben wir keine Sonne gesehen, dann sagt er, hör mal, jetzt haben wir alles probiert, jetzt brechen wir das Brot, das ist das Letzte, was wir können, das Letzte, was wir haben, wir feiern jetzt Abendmahl an einem untergehenden Schiff. So wie Jesus, bevor die ganze Sache unterging, mit Golgatha und allem, wir feiern noch Abendmahl und feiern das Abendmahl und dann plötzlich rumpelt's und das Schiff bleibt stehen oder zerbricht und die Mannschaft schwimmt ans Land und wird gerettet. Und sie brachen das Brot. Ich sage euch eines, manchmal vielleicht hilft nichts mehr weiter, als selbst sogar mit den ungläubigen Menschen. Die Menschen sind nicht ungläubig. Das ist nur der Teufel, was der erzählt, die Menschen sind ungläubig. Weißt du, wenn ein Flugzeug in 10.000 Meter Höhe anfängt zu schaukeln oder in so ein Zyklon, wie wir da mal in Indien reingekommen sind, plötzlich bist du an der Decke. Denkst, was ist jetzt passiert? Heißt es anstrengend. Weißt du, da gibt es keine Gottlosen mehr. In so einem Sturm 14 Tage keine Sonne zu sehen, da gibt es keine Gottlosen mehr. Da sind sie alle gottesfürchtig. Jeder betet zu seinem Gott. Und dann kannst du, wenn dann einer so weit ist, dann kannst du sagen, guck mal, also das ist meine einzige Hoffnung, mein einziger Halt, das Mahl des Herrn. Brot brechen und jetzt Blut Jesu trinken. Wir müssen sowieso sterben, aber wir werden nicht sterben. In dem Moment, wo wir das Ewige in uns aufnehmen, wir werden leben. Und alle 260 sind gerettet worden, sogar noch mehr als 260 sind gerettet worden. Alle, die mit dir mitfahren, auf die Straße. Abendmahl gehört, und jetzt hört mir zu, auf die Straße. Nicht in der Basilika. Nicht in der Kathedrale. Nicht im Petersdom. Auf die Straße. Und nicht nur für den Priester. Auf die Straße gehört das auch. Wow, 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 wow. Du musst vielleicht deine Heiligkeit umdenken. Und umschalten. Sind wir bereit? In den Katakomben. Christen, die bevor sie den wilden Tieren vorgeworfen worden sind, Überlieferung, haben sie noch Abendmahl gefeiert. Und die haben nicht einmal Wein gehabt. Weißt du, was sie genommen haben? Wasser. Einfach Wasser. Und sie geglaubt haben, das ist Wein. Und irgendeinen Krümel genommen, was sie noch hatten von ihrer Ration. Sie haben Abendmahl gefeiert. Wenn ich so diese alten Märtyrerakten aus den ersten zwei Jahrhunderten lese, du, ich bin so, was sie getan haben, sie haben begriffen, Abendmahl gehört im Gefängnis. Als Henkersmahlzeit. Das war es eigentlich letztendlich. Folgen wir dem apostolischen Trend. Wenn wir diesem apostolischen Trend folgen, wir werden auch die apostolischen Zeichen und Wunder erleben. Transparentes Christentum. Jeder kann genau sehen, was jetzt passiert. Oder schämen wir uns des Evangeliums? Paulus sagt, wir schämen uns nicht des Evangeliums. Es ist eine Gotteskraft, die das selig macht. Als Petrus den Lahmen heilt, und da ist alles passiert. Als Petrus den Lahmen heilte, da war das erste Mal, wo der Schatten durch den Petrus durchgeschienen ist. oder der Schatten auf den Kranken gefallen ist. Weißt du, typisch amerikanisch, obwohl das Palästina ist ja nicht Amerika und nicht die neue Welt da und dieses Geflattere da. So, dann kommt er doch zu dem Lahmen hin und sagt, schau uns an, schau mich an, schau mich an, schau uns an. Und dann sagt er, steh auf, Gold und Silber habe ich nicht, schau uns an. Schau nicht immer auf dein Geld, schau nicht auf diese milden Gaben, schau uns an. Weißt du, die Leute konnten Petrus anschauen. Die wussten alle ganz genau, was in Jerusalem passiert ist. Dass sie Verräter sind, dass sie sich selbst verflucht haben, dass sie selbst verdammt haben, dass sie alle feige gewesen sind. Schau uns an. Die waren ehrlich. Und so viele Christen sind nicht ehrlich. Die können nicht sagen, schau mich an. Weißt du, wenn wir Zeugnis geben, wir erzählen immer, welche Siege wir haben, wie wir den Teufel überwunden haben, wie wir Sünde unter die Füße gekriegt haben. Aber Petrus konnte sagen, schau uns an. Wir sind alles Versager, wir sind alles Menschen. Wir sind auch nicht besser wie du und ich. Schau uns an. Gold und Silber habe ich nicht, ich bin genauso pleite wie du, guter Mann. Aber was ich habe, das gebe ich dir, Jesus. Schau uns an. Und plötzlich scheint Jesus durch sie. Petrus hat bitterlich geweint, das war seine Reinigungsstunde. Er hat bitterlich geweint, da ist er geheiligt worden. Schau uns an, ich habe nichts zu verheimlichen. Schau uns an, ich habe nichts zu unterdrücken, nichts zu auszuklammern. Schau uns an. Was für eine Ausstellung hat dein und mein Leben? Können die Menschen auch? Kannst du auch sagen, schau mich an? Bist du auch so weit, dass du sagen kannst, schau mich an? Oder schämen sich die Leute an dir oder musst du dich schämen? Was guckt aus uns raus, wenn die Menschen uns anschauen? Eine Fratze? Ein Teufel? Licht oder Finsternis? Tod oder Leben? Liebe oder Hass? Was schaut aus uns aus, wenn die Menschen dir in die Augen gucken und die Augen sind die Fenster der Seele? Ich will jetzt niemand sagen, nimm deinen Nachbar und guck ihm in die Augen. Und guck ganz tief durch die Pupille. Und weißt du, da merkst du plötzlich, die Menschen sind so unkonzentriert, unruhig, die verdrehen die Augen. Fromme verdrehen immer die Augen. Gucken entweder nach oben, nach unten oder nach links oder nach rechts. Aber nie in die Augen. Die haben manchmal ein schlechtes Gewissen. Wenn ein Hund dir auf der Straße begegnet, das erste, was ein Hund auf der Straße dir gegenüber macht und unternimmt, er guckt dir in die Augen. Und dann weißt du ganz genau, ob du ein Bösewicht bist oder ein guter Mensch bist. So, schau uns an. Schau uns an. Was für eine Ausstrahlung hast du? In Johannes 17 sagt Jesus, die Welt muss deine Herrlichkeit an ihnen sehen. Vater, ich verherrliche mich für sie und du verherrlichst sie und so weiter. Hat dein Leben eine Ausstrahlung? Strahlende Menschen, und das ist dieser Schatten, von dem ich jetzt ein bisschen etwas näher gekommen bin, dieser Sache. Strahlende Menschen sind heute gefragt, die Ausdruckskraft haben, Outfit haben. Aber es gibt kein Outfit ohne Infit. Es gibt kein Outfit ohne Infit. Wenn nichts drin ist, kommt auch nichts raus. Glaub mir das. Jemand hat einmal einen Spruch losgelassen. Ein liebender Mensch, der leuchtet 3 Kilometer gegen den Wind. Ein liebender Mensch leuchtet 3 Kilometer gegen den Wind. Ein liebender Mensch. Geschwister, sind wir Liebende? Kommen wir von der Salomos-Halle, krank vor Liebe? Wer hat uns geprägt? Was für Profil haben wir? Wer kontrolliert uns? Wer beherrscht uns? Was für ein Infit haben wir? So auch ein Outfit werden wir haben. Ausstrahlung geschieht durch Körperhaltung, durch kleine Gesten, durch Worte, durch Mimik und Sprache, durch Reaktionen. Und sein Schatten fiel auf die Leute. Was für eine Reaktion. Stell dir mal vor, jetzt kommt einer und stinkt. Einer aus der Gosse. Einer, der gar nicht so auf deiner sozialen Ebene steht. Einer, den du verachtet hast. Ausländer, Russe, Pole, Amerikaner, Chinese, weißt du, und Afrikaner. Und sonst, Geschwister, Leute werden auf uns zukommen, aus allen Rassen, Sprachen und Kulturen. Katholiken, Protestanten, Buddhisten, Hindus. Du musst nicht mit allen zusammenkommen. Und alle haben eine unsterbliche Seele. Kannst du sie lieben? Nein. Ich liebe nur die, die mir sympathisch sind. Das macht auch der Pharisäer. Dazu brauchst du keine Salbung, dazu brauchst du den Heiligen Geist nicht, dazu brauchst du gar nichts. Da hilft dir schon der Teufel, dass du nur die liebst, die Sympathischen. Aber die Unsympathischen. Die Unsympathischen. Weißt du, die Menschen waren die Apostel und der Schatten der Apostel fiel auf die Menschen. Sie hörten alle in ihren eigenen Sprachen, heidnischen Sprachen, die großen Taten Gottes loben. Das war die erste Ausstrahlung, was sie hatten. Plötzlich hörte jeder in seiner Muttersprache und nicht mehr Hebräisch. Niemand hat mehr geglaubt, dass Gott Hebräisch spricht. Jeder hörte Gottes Taten in seiner eigenen Muttersprache. Weißt du, waren sie nicht so schade, in der Sprache der Barbaren zu sprechen oder in der Sprache der Skythen oder irgendwie... Welchen anderen Sprachen? Sie sprachen in den Sprachen der Menschen. Sie sind auf der Ebene der Menschen runtergekommen. Der Heilige Geist bringt uns auf die Ebene der Menschen runter, sodass sie uns verstehen. Auf die Straße. Was soll das werden, haben die frommen Juden gesagt in Jerusalem. Wenn das noch so weitergeht, dann haben wir ein Kauderwelsch hier in dieser Stadt. Jeder hört die großen Taten Gottes in seiner eigenen Muttersprache. Das war Ausstrahlung, gewaltig. Das war Pfingsten. Die Menschen waren gefesselt von der Macht und Gegenwart und Herrlichkeit Gottes. Es war so wohltuend. Die ersten Christen, die waren so wohltuend. Man hat sie verstanden und sie wurden verstanden. Und sie verstanden jeden. Und zuerst heißt es, die Jünger des Herrn, die Jünger des Herrn, die Jünger des Herrn, die Jünger des Herrn. Und plötzlich sagte man nicht mehr Jünger des Herrn. Weißt du, wie man plötzlich die nannte in Antiochien? Christen. Christen, Christus in Kleinformat, Christus in Miniatur. Christus in Kleinausgabe. Und jeder von ihnen war ein Christus. Christen. Das sind Christen, das sind keine Jünger mehr. Sind keine Apostel mehr. Sind Jünger, sind Christen. Bist du schon Christ? Ja, glaubst du an Herrgott, ja gewiss. Der Teufel glaubt auch an ihn. Aber Christen. Christus gleich. Sie waren erfüllt von dem Leben Jesu. Erfüllt von der Reinheit Jesu, von der Gerechtigkeit Jesu. Sie waren erfüllt, sie waren voll. Ihr Infit war voll. Wenn Gerechtigkeit uns erfüllt, weißt du, und wenn dann irgendetwas passiert, dann kommt Gerechtigkeit raus. Drückt mal eine Zitrone. Was kommt aus einer Zitrone raus? Zitronensaft. Zitronensaft. Du lernst einen Menschen unter Druck erst kennen. Nur unter Druck lernst du einen Menschen kennen. Drück mal eine Tomate und du wirst sehen, wann sie explodiert. Drück einen Christen. Wenn du einen Christen drückst, muss Christus rauskommen. So wie aus der Zitrone Zitronensaft rauskommt. Drück einen Christen. Was kommt aus einem Christen raus? Belaste einen Christen. Was für ein Saft steckt in dir drin? Was ist deine Reflexion, deine Reaktion, wenn man dich beschuldigt, wenn man dich verdammt, wenn man dich verleugnet, wenn man dich ablehnt, wenn man nicht auf dich reagiert, dich nicht ernst nimmt, nicht an dich glaubt? Wie reagierst du? Das ist der Schatten. Das ist so diese Reflexen. Wenn das Leben hart wird, was für ein Saft kommt daraus? Das Leben ist eine Saftmaschine, Leute. Das Leben ist eine Saftmaschine. Da wird gepresst, das Letzte manchmal rausgedrückt. Das geht nicht mehr. Unsere Reaktionen verraten uns. Plötzlich, was fällt Ihnen hier ein? Deine Gebärden, dein Auftritt, Outfit. Lass uns ehrlich sein, was ist hier drin? Wie reagierst du? Die Straße ist das Spiegelbild, draußen, nicht innen, was hier, sondern was draußen passiert. Was spiegeln wir wieder? Welche Ausstrahlung hat unser Leben? Eine Ausstrahlung wird gleich wahrgenommen, und zwar in Sekundenschnelle. Weißt du, eine Ausstrahlung, du musst nur kurz... Und wenn du ehrlich bist und wenn du Menschen kennst, ein Blick und du weißt, und es genügt, brauchst nicht viel. Dieses Outfit wird ganz schnell wahrgenommen. Man weiß ganz schnell, ohne groß zu erklären, du erlebst. Weißt, der andere wird erlebt. Nicht, der kann viel erzählen, der kann viel vorbeten und vorsingen und vormachen. Der andere wird erlebt. Wie wird der andere erlebt? Und jetzt stelle ich die Frage, der Schatten Petrus ging vorüber. Wie erleben die Menschen, wenn du vorübergehst? Wenn du durchgegangen bist, was für eine Erinnerung haben, das war ein guter Mensch, das war ein edler Mensch, das war ein netter Mensch, das war ein freundlicher Mensch, oh, das tut hier gut. Wenn wenn du vorbeigegangen bist, dein Schatten, was für eine Impression, ein Eindruck hinterlässt dein Leben, wenn du da durchgegangen bist? Reden sie noch 3 Wochen und 3 Jahre noch danach? Mensch, da war doch einer. Da ist doch eine gewesen. Was für einen Eindruck haben die Menschen, nachdem du gelebt hast, wenn du nicht mehr da bist? Nachdem du weggegangen bist, weggezogen bist, ausgewandert bist oder schon nach oben gegangen bist bei Jesus. Was für einen Eindruck haben die Menschen von dir behalten? Das ist der Schatten. An was denken sie? Wie haben sie dich erlebt? Als Raufbold, Saufbold und was für Bold auch noch immer noch. Wes des Herz voll ist, es geht der Mund über. Weißt du, das ist Erweckung. Da wird innen drin was, da verändert sich innen drin was. Da geschieht innen drin unheimlich viel. Neues Leben. In 2. Korinther Kapitel 2 Vers 15, es ist interessant. Eigentlich ist die Diskussion, die hier irgendwo angezettelt ist, gib dem Kaiser, was Kaiser und Gott, was Gott gehört. Und das hat nichts mit Geld zu tun. Gib dem Kaiser, was Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Und da ist in dieser Diskussion, ein Thema wird da angeschnitten. So viele Menschen stehen unter dem Schutz des Kaisers und nicht unter dem Schutz des Höchsten. Wohl dem, der unter dem Schirm des Höchsten wandelt, im Schatten des Allmächtigen etc. So viele Menschen bei so vielen Menschen ist der Schatten Gottes gewichen. Die stehen unter irgendetwas, aber nicht unter Gott. In 2. Korinther 2, Vers 15, da heißt es, wir sind Christi Wohlgeruch. Also dieses Wort Wohlgeruch im Original steht, wir sind Christi Aroma. Weißt du, was Aroma ist? Duft. Für Gott unter denen, die gerettet werden. Wir sind Christi Aroma unter denen, die gerettet werden, wie unter denen, die verloren gehen. Die Leute riechen uns. Bevor die uns sehen, riechen sie uns. Du glaubst gar nicht, dass der Geruchssinn so stark ist. Wenn ich nach Hause komme von dem Gottesdienst, dann gehe ich an meinen Nachbar vorbei, der weiß, der kocht Sauerkraut. Die anderen haben Königsberger Klopse. Die anderen, die haben Hähnchen. Dann kommen bei uns ist noch nichts im Ofen drin. So, weißt du, Geruch, du kommst vorbei, du weißt ganz genau, was hier gegessen wird, was hier gemacht wird. Wir sind Christi Aroma, bei denen, die gerettet werden und bei denen, die verloren werden. Die Leute wollen auf der Straße dich riechen. Sie wollen nicht die westliche, östliche oder jüdische Kultur, sondern sie wollen Aposteln riechen, Apostel sehen. Leute tragen ihre Kranken dort auf die Straße. Und Geschwister, so stark war ihr Glaube, so ein starkes Vertrauen hatten sie. Wenn dieser Mann oder diese Leute vorbeigehen, wenn sie hier uns passieren, wenn sie durch unser Leben gegangen sind, sie haben so eine Hoffnung, so eine Erwartung gehabt. Sie waren sich so stark der Gegenwart Gottes bewusst. Wenn der da durchgeht, das Aroma ist so stark. Der Wohlgeruch ist so stark, die Liebe ist so stark, der Glaube ist so stark. Wenn der da vorbeigeht, ist die Herrlichkeit Gottes durchgegangen. Und die Herrlichkeit Gottes ist nicht nur sehen, sondern sehet und schmecket. Und mit diesem Schmecken beinhaltet so vieles andere mehr auch noch. Gott will unter den Menschen wohnen. Das ist apostolischer Zustand. Das ist apostolisches Leben. Der Schatten des Petrus heilte die Kranke. Der Schatten des Petrus. Die mussten keine Älteste rufen. So viele Leute denken, und das, ich will etwas über die Älteste sagen heute. So viele denken, ja, wenn jemand krank ist, der rufe die Älteste, dass sie ihn mit Öl salben und so weiter. In der Zeit, zu der Apostelzeit, war es nicht nötig, dass man Älteste rufen musste. Weißt du, wann man Älteste ruft? Wenn man keinen Glauben hat, ruft man Älteste. In Nazareth konnte Jesus wegen ihres Unglaubens nichts tun. Das Einzige, was dort passiert, bisschen mit Öl salben, Hand auflegen, das war alles. Und da waren, in Nazareth sind auch ein paar geheilt worden. Aber aufgrund des Unglaubens. Und weißt du, eigentlich, wenn da die Gegenwart Gottes da ist, werden Menschen in der Gegenwart Gottes von selber gesund. Da brauchst du gar keine Ältesten, da brauchst du keine Salbung, da brauchst du gar nichts. Das ist nur so Hilfsmittel, so Unterstützung des Unglaubens ist es, dass man die Hände auflegt, dass man Älteste ruft. Das ist nur wegen dem Unglauben. Der Glaube, der Schatten genügt schon. Wenn der da durchgeht, wenn wir Gottesdienst feiern, wenn wir zusammenkommen, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Also, horch mal, ist mehr als ein Ältester, da ist mehr als alle Engel zusammen, da ist mehr als der ganze Gottesstaat zusammen, da ist der Sohn Gottes selber lebendig, leibhaftig dabei. Da bin ich mitten unter ihnen. Da brauchst du den ganzen Gottesstaat nicht mehr. Da brauchst du keine Priester mehr. Da brauchst du keine Fürbitter mehr. Da brauchst du kein Öl mehr und kein Wasser mehr und gar nichts mehr. Auch kein Blut mehr. Christus ist da. Geschwister, und es ist so wichtig, dass wir das begreifen. Seine Gegenwart ist es. Durchgegangen, der Schatten. Und hier, die Gemeinde damals war schon so weit und so reif und so erwachsen und so mündig, dass sie das alles nicht mehr gebraucht haben. Obwohl sie das alles gehabt haben für Notfälle. Für Ungläubige. Und genauso das Zungenreden. Weißt du, wozu das Zungenreden da ist? Nicht für die Gläubigen, für die Ungläubigen. Für die Ungläubigen ist Zungenreden da. Leute, liest es 1. Korinther 14. Wozu Zungenreden ist? Für die Ungläubigen. Wenn ein Ungläubiger reinkommt, denkt, wo bin ich jetzt hingeraten? Was ist jetzt passiert? Für die Ungläubigen. Dann wird er von allen gestraft, von allen entmündigt. Von allen erledigt, der Schatten. Das Zungenreden ist nichts anderes als ein Zeichen für die Ungläubigen. Das ist auch so ein Schatten. Da kommt er rein. Oh, wo bin ich? Wo bin ich? Herr, hol mich raus. Herr, die sind alle verrückt. Und so passiert es. So passiert es. Für Ungläubige ist es ein Zeichen. Nicht für Ungläubige. Nicht für Gläubige. Ein Schatten. Die ganze Wirkung des Heiligen Geistes, da wird er von allen gestraft, da hört er alle, der schimpft auf mich und der sagt mir das und der predigt mir das und der betet für mich. Also, nein. Obwohl ich Zungen reden mag, obwohl ich das für mich wichtig ist, wer in Zungen betet für sich selber, nur für sich selber, nur das ist für Infit, nicht für Outfit, für Infit, der erbaut sich selbst. Wer in Sprachen betet, der Geist Gottes betet zu Gott. Aber wenn er in einen Gottesdienst reinkommt, da ist so eine Herrlichkeit Gottes da, so die Gegenwart Gottes da, so die Präsenz Gottes da, dass der Sünder entweder geht auf die Knie oder rennt davon. Da zwei Möglichkeiten. Dazwischen gibt's nichts. Also wenn einer drin sitzen bleibt, der ist abgebrüht. Mit allen Wassern gewaschen. Sie trugen die Kranken auf die Straße. Weißt du, sie haben die Macht des Glaubens, die Macht des Gebetes draußen demonstriert. Dach abgedeckt. So eine Demonstration. Unser Glaube braucht eine Demonstration. Auf die Straße. Nicht hier demonstrieren. Hier kann jeder beten. Hier kann jeder glauben. Aber auf der Straße glauben, auf der Straße beten. Auf der Straße heilen, auf der Straße befreien. Wo hat Jesus die ganzen Befreiungen getan? In der Versammlung? Lies aufmerksam die Geschichten der Bibel. Draußen ist es passiert. Am Schweinefeld. Bei diesem Schweinehirten. Oder wo sonst auch, auf dem Friedhof. Wo der nicht gebändigt werden konnte. Wir brauchen eine Ausdrucksform des Glaubens auf der Straße. Da wird das Wunder passieren. Als Jesus ihren Glauben sah, unser Glaube braucht eine Demonstration. Als Jesus ihren Glauben sah, und er sagt, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Jesus wartet, bis er entdeckt, dass wir unseren Glauben demonstrieren und an den Tag legen. Dann passiert das Wunder. Solange du nicht den Glauben demonstrierst und sagst, komm ich um, so komm ich um, ist egal, ich glaub's. Wenn du Gott nicht zum Staunen, zum Wundern und bringst, da passiert nichts. Je merkwürdiger eine Handlung ist, desto mehr passiert. Hör mir zu. Je merkwürdiger deine Glaubenshandlung ist, du sagst jetzt, ich opfere alles. Ich opfere alles. Ich opfere alles. Ich opfere alles. Ich will nur noch sterben. Die Frau, die dort das Wunder der Vermehrung erlebte, die hat gesagt, ich will jetzt die letzte Mahlzeit mir kochen. Und dann wollen wir sterben. Die wusste ganz genau. Und dann sagte jetzt egal. Und als der Prophet dort begegnet, der Prophet Elia, dann sagt sie, ist egal, ob jetzt wir jetzt schon essen oder und dann sterben oder wir jetzt nichts essen und dann doch sterben. Jetzt spielt keine Rolle. Sterben müssen wir so oder so. Und jetzt gibt sie sogar das dem Propheten, sagt, Junge, vergiss es, es geht ein bisschen schneller, wenn wir jetzt sterben und lass den Propheten noch wenigstens eine Stunde länger leben. Und so. Und sie gibt. Und dann passiert das Wunder, dass das Mehl nicht ausgeht und das Öl nicht mehr ausgeht. Als sie radikal entschlossen ist, alles oder nichts. Geschwister, unser Glaube braucht eine Demonstration. Unser Glaube braucht eine Demonstration. Und jeder muss selber herausfinden, wo er seinen Glauben demonstrieren muss, kann und soll. Glaube muss demonstriert werden. Wenn wir außergewöhnliche Dinge erleben wollen, und die sind uns wichtig, sollen wir unser Glauben an den Tag legen, auf die Straße tragen. Und warum? Warum? Wir sollten was total Neues uns einfallen lassen. Total Neues, was noch niemand gemacht hat. Stell dir mal vor, diese Sache, krank auf die Straße zu tragen, hat bisher noch niemand gemacht. Nicht einmal Jesus. Lasst uns mal was ganz Neues machen, haben die sich gesagt. Und wir tragen die Kranken jetzt auf die Straße, und das hat einer angefangen. Und wenn einer irgendwo anfängt, machen andere nach. Barabbas hat angefangen, sein Grundstück zu verkaufen, das Geld der Gemeinde zu geben. Und das hat einer angefangen, alle haben gleich nachgemacht, und sie verkauften alles und sie brachten alles zusammen. Gewiss, da gab es auch Lügner dabei, Ananias und Sapphira, aber vergiss es. Und einer muss anfangen. Und einer hat angefangen, seinen Kranken rauszutragen. Petrus kommt vorbei, ich kann sowieso nicht zum Petrus kommen, ich komme sowieso nicht rein in die Versammlung, niemand lässt mich rein, aber der muss hier vorbeikommen und sein Schatten. Den Glauben demonstriert. Wenn du etwas Neues tust, ich sage dir etwas Verrücktes, etwas Außergewöhnliches, etwas Einmaliges tust, das ist noch nicht zerredet von den Theologen, noch nicht diskutiert und noch nicht belegt und ausgelegt und umgelegt. So, das ist noch brandneu und aktuell. Und da, weißt du, da kann der Teufel dir nicht beikommen und ist dir rauben. Das ist neu. Der Teufel hat für diese Aktion keine Waffe, bis sie entwickelt. Das ist ein Novum. Und Gott segnet immer ein Novum. Immer was Neues. Und hier passiert das erste. Krankensalbung, Älteste, da hat er schon so viel diskutiert und so zerredet. Also da braucht er schon großen Glauben, dass dabei was passiert. Aber jetzt auf die Straße die Kranken auf dem Leopoldplatz Heilungsgottesdienst zu veranstalten, nein, sowas hat es noch nie gegeben in Berlin. Und Gott will etwas Neues tun. Er sagt, pflüget ein Neues. Pflüget ein Neues. Lass dir von Gott zeigen, was das Nächste ist, was als Nächstes passieren will und soll. Wir sollen aufhören, ausgetretene Wege zu gehen, wo schon ausgetrampelt sind. Und wenn du da reinkommst, kommst du nicht mehr aus der Spur bei mir raus. Es ist schon so viel drüber gesagt worden und so weiter, geschrieben und gewettet worden. Geh ganz neue Wege mit Gott, lern ganz neue Wege zu gehen. Jesus sagt seinen Jüngern, ihr werdet noch Größeres tun als dieses. Wo ist das? Petrus hat hier Zivilcourage, hat Mut und sagt, Geschwister, gut, wir machen morgen Heilungsgottesdienst draußen auf dem Leopoldplatz. Es gibt so viel langweiliges Todeschristentum. Lass uns mal was Neues machen. Und was Neues einfallen für Gott. Für mein Leben mit Gott. Mein Leben im Geist, mit der Liebe. Liebe macht erfinderisch. Wenn du keine Liebe hast, wird dir nichts einfallen. Da werden dir nur die Ältesten einfallen. Aber wenn du Liebe zu Gott hast, wirst du so viel Fantasie haben, dass du irgendetwas finden wirst, um den Menschen zu dienen. Es geschahen, Apostelgeschichte 5, es geschahen in der Gemeinde so viel Zeichen und Wunder durch die Hände der Apostel. Vers 13, niemand wagte sich zu ihnen anzustehen, denn das Volk schätzte sie hoch ein. Und dann heißt es trotzdem, Vers 4, trotzdem wurden viele zum Glauben an Herrn Jesus geführt. Scharen von Männern und Frauen, obwohl sich niemand rantraute. Trotzdem. So viele Menschen glauben, wenn wir Kompromisse machen mit der Welt, Kompromisse mit allem Möglichen, dann werden sie uns akzeptieren. Vergiss das. Je radikaler du bist, desto eher wirst du ernst genommen. Je entschiedener du bist, desto eher wirst du ernst genommen. Je mehr Heiligkeit und Gottesfurcht in deinem Leben ist, desto ernster wirst du genommen. Viele glauben, wenn sie sich der Welt anbiedern und so weiter, verweltlichen und alles dulden, alles zulassen, weißt du, was das passiert? Umso schwächer wirst du. Aber je entschiedener du mit Gott gehst, da werden selbst die Kranken rausgetragen. Und wir lesen, dass die Apostel Gott dienten, der Herr sie bestätigte durch sie. Jesus war Nummer eins im Leben der Apostel. Bevor dieses Kapitel 5 passierte, wo sie diesen Kranken da auf die Straße trugen, weißt du, was da passierte? Sie wurden ausgepeitscht, sie wurden bedroht. Und vorher, sie wurden da alles andere, bevor das Wunder passierte, sie mussten durch die Hölle durchgehen. Und bevor du diesen apostolischen Zustand und apostolischen Dienst erlebst, du brauchst deine Bibelschule. Und weißt du, was deine Bibelschule ist? Dass du in einen Stuhl gelegt wirst und dir mal das Fell abgezogen wird. Das ist deine Bibelschule. Und dann, sag nicht zu laut, mein lieber Mann, du kannst morgen dran sein. Also, du sagst so Amen, weil nichts passiert, wenn keine Gestapo, keine Polizei und kein KGB da ist und kein Sekuriat ist, dann kannst du Amen sagen. In aller Liebe, ich schätze dich. Aber ich will nur sagen, weißt du, solange wir so friedlich, demokratisch sind und sobald, so, wenn was passiert, Polizei rufen können, da kann ich Amen und Halleluja schreien. Aber weißt du, wenn schon Gottesdienst gestört wird und dann kommt Polizei, der Pastor abgeführt wird, Geschwister abgeführt werden, dann kann ich die Weibler schon sehen, wie die dann zittern und die Feiglinge und so weiter und wie die dann anfangen, auch die Männlein. Manche Frau ist tapferer wie mancher Mann, das muss ich auch sagen, zur Ehre. Das geht. Okay, aber dann, ich will euch nur sagen, weißt du, und das Fell wurde denen abgezogen, ausgepeitscht. Und weißt du, was gehen sie? Jetzt, ich, du vielleicht und wir alle, wir würden nach Hause und würden sagen, lieber Gott, und da würden gleich der Vorstand, der Gemeindevorstand sagen, Geschwister Petrus, bitte, pass nächstes Mal auf, dass du nicht den Mund zu voll nimmst und dass du nicht so lauter predigst auf der Straße und lass dich nicht erwischen das nächste Mal und so weiter. Zieh dich ein bisschen zurück. Bitte mäßigen. Wir haben jetzt diesen Bruder da aus dem Gefängnis rausgeholt oder verschont, dass er nach Iran abgeschoben wird. Der eine Iraner, der abgeschoben worden werden soll, in Ansbach, da im Gefängnis und so weiter, verhindert. Und das Dumme dabei ist, da kommt doch der evangelische Pfaff. Ich sag nichts anderes wie der evangelische Pfaff. Kommt und sagt, in Iran, Jehovas Zeugen müssen auch nicht missionieren. Die missionieren dort auch nicht, die gehen dort auch nicht auf die Straße. Warum muss gerade ausgerechnet er dort auf die Straße gehen und missionieren? Und so weiter. Er muss sich ja nicht in Gefahr begeben, kommt er nicht darunter, dann würde er auch nicht umkommen. Und deshalb, er wäre nicht in Lebensgefahr, wenn er nicht missionieren würde. Und ich kann mir genauso vorstellen, dass diese dummen Pfaffen geschwätzt haben. Ja, weißt du, Bruder Petrus und Johannes, seid nicht so radikal. Seid nicht so entschieden. Seid nicht so fanatisch und verrückt und predigt da nicht Jesus und Jesus und Jesus und Jesus. Sagt Jehova, sagt Jahwe, sagt Elohim und was weiß ich noch was. Sagt das aber, sagt Allah, passiert euch gar nichts. So, aber Jesus, mäßigt euch ein bisschen. Nein, die kommen nach Hause und die sagen, weißt du, was die Gemeinde sagt? Das war Geistesgemeinde oder Gemeinde des Glaubens. Das war Gemeinde voll Heiligen Geistes. Die sagten, lasst uns beten. Herr, beweg deinen Arm, lass Zeichen und Wunder geschehen. Und sie wurden erfüllt und die Wände bebten und wackelten und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes. Das ist, und am nächsten Tag, was passiert? Petrus steht auf der Straße und sagt, hört Leute, kommt mal her, ich habe euch eine Botschaft zu sagen. Jesus lebt. Predigt. Und haben wir nicht euch gestern bedroht? Haben wir nicht euch gestern gesagt, ihr sollt nicht von Jesus reden? Haben wir euch nicht untersagt? Haben wir nicht euch ausgepeitscht? Dann sagt sie, wir können es nicht lassen. Leute, schlagt uns tot. Krank vor Liebe. Schlagt uns tot. Krank vor Liebe. Krank vor Liebe zu Jesus. Wenn du krank vor Liebe zu Jesus bist, dann kannst du dich nicht mäßigen, dass das Herz voll ist. Wenn du siehst, da ist so viel Elend, so viel Not, so viel tote Religion, so viel Pharisäertum, so viel Schriftgelehrtentum, so viel religiöse Phrasen und dummes Geschwätz, dann kannst du doch nicht anders. Geht's wieder. So, und das ist das Geheimnis. Sie hat eine unheimliche Liebe für Jesus und für die Menschen. Wenn du Jesus liebst, liebst du auch die Menschen. Glaub mir das. Wenn du Jesus nicht liebst, liebst du auch die Menschen nicht. Okay. Petrus hatte Mut. Und Vollmacht und Hingabe und Liebe. Und wenn wir das alles haben, dann fällt unser Schatten genauso wie der Schatten von Petrus gefallen ist. Schatten ist nichts anderes, habe ich euch vorhin gesagt, als das innere Wesen. Petrus war mit Gott erfüllt, infit, von Gott erfüllt, von der Gerechtigkeit erfüllt, von Worten Gottes erfüllt, vom Geist Gottes erfüllt, vom Glauben erfüllt, von Geduld erfüllt, von Liebe erfüllt, von Frieden erfüllt. Er war voll. Weißt du, und das ging vorbei und das strahlte aus, dieses Königliche. Er hatte Leidenschaft für Gott. Sie waren auch mit Jesus gewesen. Man hat es ihnen angesehen, angespürt. Und jetzt komme ich zu diesem Schatten. Ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Ist so ganz arg wichtig. Ich muss es erklären, was Schatten wirklich ist. Du musst selbst Jesus gesehen haben. Weißt du, Stephanus wurde gesteinigt und von ihm heißt es, und sein Angesicht strahlte wie das Angesicht eines Engels. Und das hat den Saul von Tarsus nicht mehr losgelassen, dieses Strahlen. Weißt du, da wird er gesteinigt, stirbt, verreckt, verblutet und der strahlt. Halleluja. Vater, behalte ihnen ihre Sünde nicht, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Saul von Tarsus hat sich nicht bekehrt, aufgrund von diesen vielen Zeugnissen, sondern diese Ausstrahlung des Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, hat eine Ausstrahlung gehabt. Das ist konnte er nicht mehr vergessen. Nachts, wenn er schlief, träumte nur noch Stephanus. Er sieht nur noch Stephanus, wie der da strahlt. Dieser Schatten geht mit ihm mit, verfolgt ihn nach Damaskus, verfolgt ihn so stark, dass er zu Boden gehauen wird, dass er auf dem Boden liegt und er sagt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Denk an Stephanus. Stephanus war der Schlüssel für die Bekehrung von Saul von Tarsus. Er sah den Himmel offen. Du strahlst, wenn du dieses Infit Gottes hast. Dann gibt es ein Outfit in deinem Leben. Er bekehrte sich. Johannes 1, Vers 14. Wir sahen seine Herrlichkeit. Das ist das Zeugnis der Apostel. Sie strahlten so wie Moses, als er vom Berg runterkam. Strahlten. Das Leben hat sich ihnen offenbart, ist ihnen begegnet. Und 2. Petrus Kapitel 1, Vers 16 sagt der Apostel selber, wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt oder ausgedachten Geschichten, sondern wir waren Augenzeugen seiner Macht und Größe. Wir waren Augenzeugen seiner Macht und Größe. Und das hat Petrus, das hat durch sein Leben durchgeschienen. Durchgeschienen. Das schien durch sein Leben durch. Das war, wir sahen seine Herrlichkeit und nicht klugen Fabeln. Theologen folgen klugen Fabeln. Manche Christen folgen klugen Fabeln, aber sie sind der Herrlichkeit Gottes gefolgt. Der Herrlichkeit Gottes. Die Pharisäer fragten mal Jesus, in welcher Vollmacht handelst du das? Woher kommt das? Sage ich euch nicht. In der Kraft des Heiligen Geistes. Weißt du, der Schatten des Heiligen Geistes, weil der Heilige Geist auf dich kommt. Weißt du, was dann passiert? Keine Angst. Bei Maria. Was passierte bei Maria, als sie beschattet wurde vom Heiligen Geist? Sie wurde schwanger. Weil der Heilige Geist dich beschattet, bringst du Jesus zur Welt. Wenn der Heilige Geist also mit seinem Schatten über dein Leben kommt, bringst du den Heiligen Geist. Und dann, wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, und die Mutter Maria jetzt ist erfüllt vom Heiligen Geist, kommt zu Elisabeth dort in diese Berggegend von Judäa und plötzlich dieser kleine Bambi, da zittert das Bauch, der Bauch von der Elisabeth und sagt, was ist mit mir los? Ja, der Junge spricht in, und jetzt muss ich vorstellen, sowas Verrücktes. Der Kerl Johannes spricht im Mutterleib in Sprachen. Wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist im Mutterleib. Warum? Weil jemand beschattet wurde oder überschattet wurde vom Heiligen Geist. Petrus hat es erlebt. Petrus hat diesen Schatten Gottes erlebt. Wir sahen seine Herrlichkeit am Berg der Verklärung. Sah Moses, Elia und Jesus. Und als 1000 Sonnen so ein Licht erschien, Und er sah die Herrlichkeit des Herrn. Und Herr, hier ist gut sein. Herr, ich bleibe hier, lass uns Hütten bauen. Ich kam nicht dazu, diese Hütte zu bauen. Aber er sah die Herrlichkeit des Herrn. Und jetzt geht's noch weiter. Jetzt kommt Jesus im Garten Gethsemane. Das ist der größte Moment, das größte Ereignis, was Petrus hier erlebt hat. Auch das letzte große Ereignis vor der Auferstehung. Das große Ereignis. Da kommen die Juden mit den Knüppeln und die Römer mit den Schwertern. Die ganze Bagage kommt und will Jesus verhaften. Und dann sagt Jesus, ist es Zeit, lass uns aufgehen, Jungs, wir gehen jetzt und stellen uns. Dann sagt er, wen sucht ihr? Im Garten Gethsemane, wen sucht ihr? Sie sagen, Jesus von Nazareth. Und jetzt pass auf, lies mal in deiner Bibel, was da drin steht. Wir suchen Jesus von Nazareth. Und dann sagt er, ich bin es. Dieses göttliche Ich bin es. Weißt du, was passiert? Die Soldaten liegen lang am Boden. Die Juden lang am Boden mit ihren Knüppeln und trauen sich nicht, die Augen aufzumachen. Und da heißt es, und sie lagen wie tot zu Boden. Und dann sagt Jesus nochmals, wen sucht ihr, als sie deinen Kopf hochhoben? Wen sucht ihr? Jesus von Nazareth. Sagt er, ich bin's. Nochmals runter. Und dann sagt Jesus, hört, ich bin's. War schon immer bei euch im Tempel und so weiter, hätte mich jederzeit verhaften können, aber meine Zeit war noch nicht gekommen. Aber jetzt könnt ihr mich nehmen, aber lass diese gehen. Du siehst diese römischen Soldaten und das Pöbelvolk der Juden, die ganzen, die sich mit den Knüppel, die lassen die gehen, die tun alles, was Jesus sagt. Autorität, Vollmacht. Und dann ist natürlich unser Petrus, der denkt, wenn die schon so feige sind und die schon auf dem Boden liegen, ich knall was. Und nimmt sein Schwert und den Mantel raus und schon blutet da der Kerl, dieser Malchus. Der Herr muss noch ein Wunder vollbringen. Die Gegenwart Gottes. Der Petrus wäre mitgegangen, aber lass diese gehen. Du siehst also, der Herr hat für ihn gestritten. Der Herr hat so eine Autorität gehabt. Und Petrus hat das alles erlebt. Und nachher diese Auferstehung. Weißt du, wenn du die Auferstehung erlebst, das Turiner Grabtuch, könnt denken, was ihr wollt. Ist eine Reliquie wahrscheinlich, vielleicht auch meines Erachtens. Ich glaube, dass es echt ist. Ich denke, das ist das Turiner Grabtuch. Weißt du, das ist so die erste Fotografie. Das Licht Jesus. Jesus ist das Licht der Welt. Und weißt du, als er auferstand Und wir lesen ja, diese Grabtücher wurden extra gelegt, also das Gesichtstuch wurde extra gelegt und die anderen Tücher wurden extra dort gelegt. Und dieses Grabtuch, es kann was auf sich haben oder auch nicht, ist mir auch egal, aber für mich ist nur eines wichtig, der Herr hat so eine Ausstrahlung gehabt, dass es sich in die Faser eingebrannt hat. Dass sich in die Faser eingebrannt hat und Wissenschaftler haben festgestellt, dass dort Körner drin sind, Keime drin sind, die nur im Palästina gibt und sonst woanders nicht auf der Welt gibt. Also die nehmen an, dass es doch wahr sein könnte. Aber das ist für mich nicht Religion, hat mit meinem Glauben nichts zu tun. Aber ich will nur eines sagen, der Herr hat so eine starke Lichtkraft. 1000 Sonnen können ihn nicht fassen. Und wenn er dann aufersteht, die römischen Soldaten, als Jesus aus dem Grab rauskam, macht er so und die liegen wie tot zu Boden. Waren die ersten Zeugen der Auferstehung. Sonst hat niemand die Auferstehung miterlebt. Aber diese gottlosen römischen Soldaten haben die Auferstehung miterlebt. Vollmacht, Herrlichkeit. Und jetzt der Schatten Petrus. Petrus wandelt im Schatten des Allmächtigen. Lies diesen Psalm. Wohl dem, der im Schatten des Allmächtigen lebt. Der lebt nur im Schatten des Allmächtigen. Und solange du dich im Schatten des Allmächtigen bewegst, geht alles gut. Petrus trägt nur die Gegenwart Gottes. Der trägt nur die Gegenwart Gottes. Und wenn er da vorbeigeht, ist was passiert. So, wenn ich jetzt mit diesem Gebläse hier vorbeigehe, verschiss und vorbeiblase, passiert was. Da kommt was rüber zu euch. Da kommt was rüber zu euch. Und da ist was rübergekommen. Dann ist Segen rübergekommen. Da ist Liebe rübergekommen. Da ist Geist rübergekommen. Da ist Freude rübergekommen. Und es war große Freude in Samaria, als nur der Bruder Philippus dorthin ging. Eine große Freude in Samaria. Schatten. Schatten des Glaubens. Und wir sollten so Schattenträger Gottes sein. Lichtträger Gottes sein. Manche denken Lichtträger. Nein. Weißt du, wann entsteht Schatten? Wenn sich einer dazwischen stellt, der nicht durchscheint. Seine Persönlichkeit, sein Charakter, sein Wesen, seine Art. Da ist Gott. Und da bin ich und da bist du. Verstehst du, stehst in meinem Schatten. Im Schatten Gottes. Aber hinter mir ist der Herr. Hinter mir ist das Licht. Hinter mir ist das Leben. Hinter mir ist die Herrlichkeit. Hinter mir ist der Himmel. Hinter mir ist das Große. Und ich reflektiere nur und du erlebst die Gegenwart des Herrn. Und die Menschen wollen nur durch dich die Gegenwart des Herrn erleben. Du bist der einzige Zuträger Gottes. Und mit dem bleibe ich stehen. Lass uns aufstehen. Der Schatten des Petrus. Du bist der Zuträger Gottes. Du trägst den Menschen auf dem Leopoldplatz hinaus. Du trägst zu den Kranken. Vielleicht machst du heute einen Krankenbesuch. Du trägst Jesus zu den Kranken. Du trägst Jesus zu den Armen. Du trägst Jesus zu den Schwachen. Und wo du hingehst, geht die Herrlichkeit Gottes mit. Wenn, vorausgesetzt, wenn. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, wärst du heute schon ein Millionär. Wenn das Wörtchen wenn. Wenn. Liebe in deinem Herzen ist. Wenn Liebe ist, weißt du, dann wirst du den größten Verbrecher in den Arm nehmen und sagen, Gott segne dich. Und der wird überwältigt werden. Der wird das nicht aushalten. Der wird explodieren. Der wird sterben. Der wird neu werden. Der wird anders werden. Die Liebe Gottes. Vater, ich danke dir, dass wir Gottesträger sein dürfen. Dass wir Herrlichkeitsträger sein dürfen. Halleluja, dass wir Jesusträger sein dürfen und dass wir die Herrlichkeit Gottes in uns haben. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das tragen wir raus zu den Menschen. Und wir sind durchscheinend, transparent, wir sind sichtbar. Und wir möchten, dass draußen in der Öffentlichkeit, wo wir sind, das Leben Christi gesehen, gehört, erfahren wird. Und dass Menschen gesegnet werden durch das, was wir hier leben. Und durch das, was wir erfahren, durch das, was wir sind. Herr, diesen Schatten möchtest du über unser Leben setzen. Dein Licht über unser Leben, Herr, und dass dieses Licht scheint durch. Halleluja. Da drüben ist ein Licht ausgefallen. Gestern Abend ist es passiert. Keine Sünde. Es ist frisch. Aber wenn ein Licht ausfällt, da ist so viel Schatten. Licht gibt Licht. Licht gibt Leben. Licht und Leben gehört zusammen. Und wenn dieses eine Licht, wenn ein Gotteskind ausfällt, da ist Finsternis in der Umgebung. Negative Sache. Da ist niemand da, wer jetzt dein Haus erhellen sollte, wenn du ausfällst. Und Geschwister, lasst uns nicht ausfallen, nicht durchbrennen. Deshalb, es gibt so viele ausgebrannte Christen, durchgebrannte Christen. Wir wollen wieder neue Lampen einsetzen. Der Heilige Geist möge helfen, dass in deinem Leben eine neue Glühbirne wieder reinkommt. Und du wieder anfängst zu glühen. Herr, zünd an dein Feuer, zünd an dein Licht in meinem Herzen. Vater, ich danke dir, dass du uns dieses Licht wieder anzündest in unserer Seele. Und dass wir wieder strahlen. Deine Liebe strahle aus durch unser Herz. strahle deine Liebe aus durch unser Herz. Kann man dieses Lied singen? Wir haben vielleicht nicht eine Folie dafür, aber vielleicht singen wir, strahle aus deine Liebe durch mein Leben. Kräftig singen und wir wollen den Herrn einfach strahlen lassen durch unser Leben, durch unsere Worte soll Jesus gehört werden. Die Menschen wollen dich nicht hören, die wollen dein Gefasel nicht hören, die wollen Jesus hören, dass Gott aus dir rausspricht, Leben aus dir rausspricht, Herrlichkeit aus dir rausspricht. Lass uns Jesus repräsentieren. Und du und ich, wir sind Repräsentanten Gottes. Strahle aus deine Liebe durch mein Herz. Es geht durch dein Herz, durch deinen Magen, durch deine Augen, durch deine Seele. Strahle aus deine Liebe. Wir singen auswendig. Geht es? Geht's nicht? Okay. Wenn nicht, dann singen wir was anderes. Was habt ihr vorbereitet? Wir singen das, was ihr vorbereitet habt. Ihr wolltet nur, ja. Ja. Aber ja, irgendeins. Wir singen, macht nichts. Weißt du, in jedem Lied können wir Salz und Pfeffer reinlegen. Und können, das ist kein Problem. Wir machen das. Elia ist in den Himmel gefahren, Elisa wurde begraben. Und da wird ein Soldat erschlagen oder getötet und man hat nicht Zeit, ihn zu beerdigen. Man schmeißt ihn ins Grab, wo der Elisa liegt. Und als der Soldat, dieser halbtote oder tote Soldat, die Knochen, die Gebeine von Elisa berührt, wird er lebendig. So eine Kraft war in seinen Gebeinen Schatten. Selbst als Gestorbener wirkte er weiter und weckte sogar noch einen toten Soldaten auf. In uns muss die Kraft Gottes drin sein. Dass sogar in unseren Gebeinen. Die Bibel spricht von unseren Gebeinen, da muss ein Feuer brennen. Diese Herrlichkeit Gottes muss in uns drinstecken. Und das ist, was ich mir wünsche. Lass uns nochmals unsere Hände zu Gott emporheben und sagen, oh Gott, diese Herrlichkeit, dieses Leben, diese Kraft möchte ich in meinem Leben haben. Lass uns zusammen sprechen. Vater im Himmel, ich möchte deine Herrlichkeit in mir haben. Und ich möchte ein Segen sein, wo ich immer hingehe. Herr, und schenke es, dass ich so einen Schatten verbreite, nach links und rechts und vorn und hinten, dass Menschen in meiner Umgebung gesund werden, dass Menschen in meiner Umgebung Frieden bekommen und dass Menschen in meiner Umgebung glücklich werden. Und wenn ich einmal nicht mehr da bin, dass sie noch jahrelang darüber reden, dass sie mich gekannt haben, dass sie mir begegnet sind und dass sie mich kennengelernt haben. Amen. Dieser Gedanke ist von Mutter Teresa, was ich gebetet habe. Dass wenn du über diese Erde gegangen bist, dass Leute noch darüber Jahre sprechen. Da war einer. Und diese Ausstrahlung möchte ich haben. Du musst nicht großer Künstler sein. Du musst nicht gewaltig talentiert sein. Jesus durch dich strahlen. Die Liebe Gottes durch dein Leben strahlen lassen.